Berlins entscheidend mitgeprägt. Michael Sontheimer und Peter Wensierski haben den Revoluzern von damals und heute mit ihrem Buch Berlin, Stadt der Revolte, ein Denkmal gesetzt und stellen es gemeinsam am Mittwoch im Pfefferberg-Theater vor. Bei uns im Studio ist jetzt Michael Sontheimer. Hallo.
Hallo.
Du hast den dicken Wälzer mitgebracht. Das sind 444 Seiten geballte, powervolle Berliner Geschichte. Wie lange hat das gedauert, das alles auszuarbeiten?
Also die Idee für dieses Buch ist 10 Jahre alt. Aha. Ich habe mir vor 10 Jahren gesagt, ich kenne so viele interessante Leute in dieser Stadt, deren Geschichten erzählt werden müssten. Mhm. Also habe ich angefangen, Interviews zu machen. Und die erst so Haschrebellen aus den 60er Jahren, da sind schon von den 4, die ich interviewt habe, 3 gestorben inzwischen.
Oh.
Und dann kam mein Kollege Peter Wensierski vom Spiegel, wir saßen so, hatten Büros nebeneinander, saßen so zusammen und stellten fest, man kann heute nicht ein Buch über West-Berlin machen. Also ich bin halt West-Berliner da groß geworden. Aber man muss die beiden Stadthälften heute zusammendenken und zusammenbringen. Und Peter Wensierski ist ein ausgewiesener Experte der DDR-Opposition. Also haben wir gesagt, machen wir das Ding doch zusammen. Dann haben wir immer nichts gemacht, wie das immer so ist. Und erst als wir einen tödlichen Zeitdruck hatten und Deadline, haben wir losgeschrieben und recherchiert und geschrieben und recherchiert. Und dann haben wir festgestellt, es gibt so viel Interessantes. Wir haben bestimmte Dinge müssen wir einfach, können wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Dann ja. Ist es ein bisschen mehr geworden.
Ein bisschen mehr. 444 Seiten. Echt schön. Warst du als Kind schon ein Revoluzer?
Auch ich glaube, Kinder sind Kinder. Aber ich bin oder habe das Glück gehabt, 1962 nach West-Berlin zu kommen mit meiner Familie und habe eben dann hier die 60er Jahre miterlebt. Und die waren in West-Berlin aufregend, denn hier ging dann diese sogenannte Studentenbewegung los. Da haben wir dann in der Schule halt mal schnell einen Schulstreik gemacht, haben uns ein Megafon bei der Kommune 2 ausgeliehen und haben den Direktor abgesägt. So eine Sachen konnte man damals machen. War sehr schön.
Gibt es noch irgendwelche Geschichten, die dir so voll im Kopf geblieben sind von damals?
Naja, es ist so, dieses Buch, ich bin Historiker, dieses Buch haben wir so geschrieben, dass wir versuchen für Außenstehende auch verständlich die Sachen zu beschreiben. Aber ich war bei vielen Dingen auch dabei. Hm. Das soll auch nicht verschwiegen werden. Ich war in einer Punkhausbesetzerband, Brigade Bullabü, Gitarrist. Und wir haben dann eben in besetzten Häusern und in Besetzerläden gespielt. Und das heißt, ich kenne diese Szene schon ganz gut. Ich kannte auch die Leute, zu denen ich hingehen musste oder die interessant sind. Und das Buch ist auch schon ein bisschen parteilich für diejenigen, die Berlin interessant gemacht haben.
Ja, in eurem Buch arbeitet ihr ja die Revolten in Berlin anhand von legendären Plätzen wie zum Beispiel dem SO36 auf. Ist es so etwas wie ein historischer Reiseführer auch geworden?
Na, ursprünglich hatte der Verlag mal die Idee eines Reiseführers, dann habe ich gesagt, das ist mir zu blöd, immer so 2 Seiten über einen Ort, ein Foto, immer das Gleiche. Wir wollen eigentlich die interessanten Geschichten erzählen, dachten aber, es ist auch langweilig, wenn man das immer so chronologisch von hinten nach vorne erzählt oder wenn man dann so einzelne Gruppen das unterteilt, sondern haben gesagt, wir nehmen mal Orte als Ordnungsprinzip, also wir interessante Orte, wo interessante Sachen passiert sind und dann ist da ein Stadtplan jetzt drin und dann können die Leute sich das angucken. Aber wir versuchen schon so ein bisschen zu erzählen, auch so die Entwicklungen und zu erklären, warum Berlin so ein besonderer Platz ist und warum hier in puncto Revolte mehr los war als anderswo.
Ja, wie seid ihr bei der Recherche vorgegangen? Ist dann so eins zum anderen einfach gekommen und das eine hat das andere dann ergeben?
Naja, wir haben erstmal versucht, Interviews zu machen mit Leuten, die dabei waren, die berühmten Zeitzeugen, das ist ganz wichtig, so eine Leute. Und dann haben wir auch Dokumente gesucht, haben auch vielfach Fehler festgestellt und haben uns aber dann auch von Leuten Geschichten erzählen lassen. Dann sind wir wieder zu denen, von denen die berichtet haben und wir wurden sozusagen weitergereicht förmlich. Und das Interessante war, dass die allermeisten Leute, mit denen wir gesprochen haben, sei es nun ehemalige Punks aus dem SO36 oder aber jetzt Studenten aus der Studentenbewegung, die heute schon in ihren 70ern sind, dass die doch sehr froh waren, dass sie irgendwann mal was gemacht haben und gesagt haben, jetzt reicht's mir, jetzt schließe ich mich mit anderen Leuten zusammen, jetzt versuche ich noch mal irgendwas hier geregelt zu kriegen. Und die haben das als sehr schöne, wichtige Erfahrung in ihrem Leben beschrieben.
Ja, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einer Revolte, einer Revolution und einer Rebellion?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt merkwürdigerweise kaum Theorien, obwohl es ja Politologen wie Sand am Meer gibt. Es Rebellion und Revolte sind ungefähr dasselbe. In Englisch zum Beispiel sagt man immer Rebellion und in Deutsch sagt man eher Revolte. Das ist, wenn Leute den Aufstand proben, wenn sie gegen bestimmte Missstände oder was als Missstände sehen, revoltieren und sagen, das muss anders werden, wir wollen das verhindern, dann gehen sie vielleicht auf die Straße, dann gibt es vielleicht Straßenkämpfe. Eine Revolution ist schon einen ganzen Zacken höher. Eine Revolution ist eigentlich die erfolgreiche Beseitigung eines politischen Regimes. Ja. Und das passiert nicht alle Tage. Das ist in Deutschland 1918 passiert, als der liebe Kaiser gehen musste. Und in der Frankreich 1798, wieder der französischen Revolution. Man kann aber so sagen, die Revolte ist die kleine Schwester der Revolution und die Revolten sind gescheiterte Revolutionen. So kann man das in Zusammenhang bringen.
Auch im Musikalischen gibt's ja immer wieder Revolutionen sozusagen. Zum Beispiel wären dann so Anfang der 60er Jahre die Beat-Revolution mit den Beatles und den Rolling Stones. Und euer Buch fängt ja auch genau mit der unfassbaren Geschichte der Rolling Stones 65 in der Waldbühne an, die ja komplett in Schutt und Asche gelegt wurde. Wie habt ihr das recherchiert? Wie habt ihr die Leute? Da sind ja ganz viele Menschen, die auch zu Wort kommen in diesem Text.
Naja, da gab es eben Shorty Merlin. Da Shorty Merlin ist einer der ersten Gammler Berlins. Früher hießen ja die lange Haare. Ja. Also Leute, die aussehen wie du, die hießen Gammler und waren gar nicht gut angesehen. Die mussten gucken, dass sie nicht Schläge kriegen oder dass sie in der Kneipe überhaupt ein Bier kriegen. Und die gingen dann alle dahin und Shorty kannte ich, der hat uns die Geschichte erzählt, der sagte, aber du musst dann nochmal mit Hannibal, dem Haschrebellen, reden. Dann habe ich mit Hannibal, dem Haschrebellen, geredet, der auch da war. Ja. Also da haben wir uns das so versucht zu erschließen, wobei die Erinnerung auch oft trügt. Die sagten, das hat 20 Mark gekostet, unglaublich teuer, konnte sich keiner leisten. In Wirklichkeit hat es 6 Mark gekostet.
Und das war aber gar nicht so schlimm.
Naja, es war doch so, dass nach 25 Minuten hörten die Stones auf zu spielen. Der Set war nur so kurz.
Ja, ja, das war damals normal.
Ja, aber die Leute fanden das nicht normal und fingen an, deshalb dann die Bänke in der Waldbühne auseinanderzunehmen. Ja. Da kam die Polizei und dann ging es richtig rund.
Aber dafür gab es ja auch 4 Vorbands sozusagen, die wollten aber gar nicht gehört werden von dem ganzen Publikum.
Naja, einer von denen, so ein Radiomann, auch Olaf Leitner, der war bei den Team Beats, hießen die in der Vorgruppe, und der sagte, na, die haben Gemüse nach uns geworfen, die wollten die Rolling Stones sehen.
Ja, ist ja auch irgendwie irgendwo auch klar.
Verständlich, die waren damals schon auch eine scharfe Band, da war ja Brian Jones, lebte noch, und der war irgendwie so der Spiritus Rector der Stones, also wichtiger als Keith Richards und Mick Jagger. Ja. Die hatten einen ziemlichen Drive drauf.
Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass es die Bravo haben ja die Stones quasi nach Deutschland gebracht und die Bravo hat ja dann auch irgendwann die Beatles nach Deutschland gebracht. Und ich habe auch irgendwann gelesen, dass die Beatles eigentlich auch in Berlin spielen sollten. Das ist nie zustande gekommen, weil eben die Rolling Stones die Waldbühne sozusagen verunstaltet haben.
Das ist richtig. Also vor den Stones haben noch die Kinks in der Waldbühne gespielt. Ah. Und dann ist die Waldbühne ist dann 7 Jahre nicht bespielt worden und die Beatles und noch irgendeine andere Gruppe, ich weiß aber nicht mehr welche jetzt, haben Berlin gemieden, sind nicht nach West-Berlin gekommen, haben keine Konzerte gemacht, weil sie Angst hatten, dann geht wieder alles zu Bruch.
Und wir wollen jetzt die Rolling Stones hören und zwar mit Get Off My Cloud. Das ist nämlich ein Song von 65, der ist 10 Tage nach dem Konzert in der Waldbühne veröffentlicht worden. Auf Flux FM, Get Off of My Cloud um 17.20 Uhr. Wir wollen noch weiterreden über das wunderbare Buch Berlin, Stadt der Revolte, denn West-Berlin, das war ja nun mal Mekka der Revolte und Michael Sontheimer ist einer der Autoren von diesem wunderbaren Buch. 2009 habt ihr angefangen mit den Recherchen und Interviews geführt mit den Protagonisten der Szene und auch politischen Gruppen und Bewegungen geführt. Welche Geschichte ist denn dir so persönlich am meisten im Kopf dann hängen geblieben von diesen Interviews?
Welches Interview ist mir am lustigsten waren mehrere Interviews mit Shorty Mehrländer, 1,97 Meter groß, deshalb Shorty. Der war einer der ersten Gammler in Berlin. Die waren noch nicht so politisch, haben auch noch nicht gekifft oder illegal Drogen genommen, sondern saßen an der Gedächtniskirche und haben einen Prosecco billigen Rotwein getrunken und sich amüsierten und hatten lange Haare. Und das war natürlich der absolute Skandal. Und irgendwann, zweite oder dritte Gespräch, erzählte mir Shorty, Mensch, und dann haben wir mal einen Wettbewerb gemacht in der Hasenheide, wer hat die längsten Haare? Und ich habe mit 52 Zentimetern vom Scheitel bis zur Spitze den dritten Platz gemacht, da war ich so stolz. Und so eine Geschichten sind natürlich, sind einfach teilweise sehr lustig, weil Leute, die mal rebellieren, sind ja auch eher so unternehmungslustig und unterhaltsam auch interessante Leute. Und da gab's viele Gespräche und weiß ich nicht, zum Beispiel mit Laurent Rue, dem Gitarristen von Tonsteine Scherben zum Beispiel, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, war ein tolles Interview. Wie überhaupt man sagen muss, Berlin, Ost-Berlin, West-Berlin, Tonsteine Scherben sind eigentlich die wichtigste Rockband in dieser Stadt gewesen. Ja. Die werden überall, egal ob Häuser in Ost-Berlin besitzt werden, West-Berlin, es wird dieses Rauchhauslied, der Mariannenplatz war blau, so viel Bullen waren, da wird gespielt.
Ja. Wie du selber schreibst, ist ja vor allem eine Tatsache sehr auffällig, dass zu Beginn der Revolte so der 60er Jahre fast ausschließlich junge Männer daran beteiligt waren. Woran hat das denn eigentlich gelegen?
Naja, einmal waren 3/4 aller Studierenden damals männlich. Also die Studentenbewegung war so eine männliche Bewegung. Und dann gab es ja den schönen Vorzug in West-Berlin, dass man als junger Mann nicht zur Bundeswehr musste und auch keinen Ersatzdienst machen musste. Ja. Man konnte sich also so der Wehrpflicht entziehen. Und das hat Tausende, Zehntausende von Anarchisten aus Bayern, Schwaben oder sonst wo angezogen. Und es gab keine Sperrstunde. Und das war natürlich auch traumhaft. Man konnte durchfeiern. Sonst überall, München, Stuttgart war immer 12. Und
deshalb sind ja auch britische Künstler rübergekommen, dann wie David Bowie oder Depeche Mode oder.
Ja, warum die nun gekommen sind, ist mir ehrlich gesagt persönlich unklar. Aber es war so, dass in Berlin eben einfach so ein freieres Klima herrschte. Und dann war es auch noch so, dass diese riesigen Wohnungen standen oft leer. Das heißt, man konnte als Wohngemeinschaft, Kommune dann in so große Wohnungen. Es gab Freiräume und der Trick von Berlin oder sozusagen das Wichtige an Berlin waren immer die Freiräume, sei es das Tempelhofer Feld viel später. Jetzt werden die leider alle zugebaut oder besteht die Gefahr. Aber das war immer, Leute können sich austoben und sich ausprobieren und können ihr eigenes Ding machen.
Ja, und das macht ja Berlin auch heute noch sexy. Der heutigen Generation junger Menschen, der sogenannten Y- oder auch Z-Generation, wird ja auch gerne mal nachgesagt, dass sie sehr angepasst sind, dass sie sehr unkritisch sind. Wie denkst du über die heutige Generation junger Menschen? Können die sich was abgucken von den alten 68ern zum Beispiel? Oder ist das heutzutage gar nicht mehr möglich?
Also Ende 1967 gab es einen Bericht in der Deutschen Wochenschau, lief immer vor so Kinofilmen. Ja. Und da heißt es, die deutsche Jugend ist sauber, sie rebelliert nicht gegen den Staat und interessiert sich nicht für Politik. Und an Ostern 68 gab es Osterunruhen, die größten politischen Unruhen von Studenten, Straßenkämpfe mit der Polizei seit 1945, das heißt seit die Bundesrepublik. Also diese Prognosen sind alle Mumpels und eine Sache ist die bei Revolten. Die kommen, wenn man sie nicht erwartet. Die sind nicht planbar. Ja. Die entstehen plötzlich irgendwie eine Dynamik oder irgendeine.
Das ist ein Schneeballprinzip, ne? Ja, irgendwas passiert
Dann eskaliert es und dann kommen Leute dazu. Ja, also und außerdem, ich will doch den jungen Leuten keine Ratschläge geben. Allerdings finde ich, wenn man sowas wie entweder 60er Jahre oder auch 81 West-Berlin oder 1990 in Ost-Berlin, wenn man so eine Bewegung oder so Hausbesetzung und solche Dinge nie miterlebt hat, ist eigentlich traurig. Mhm. Also weil man macht da tolle Erfahrungen, dass man mit Leuten was zusammen macht, das ist unheimlich intensiv. Laurie von Scherben hat gesagt, es war absolut super im Chaos da in deren Wohngemeinschaft, weil wir haben nicht an die Rente gedacht und haben was gemacht, woran wir glauben.
Ja. Was will man mehr? Ja, das ist schon was ganz Besonderes. Dann lass uns doch abschließend noch über eure Lesung am Mittwoch im Pfefferberg Theater sprechen. Was ist da geplant?
Naja, wir lesen nicht nur, weil Lesen ist ja langweilig,
guckt
da einer ein Buch, sondern es gibt Videos mit Fotos und Musik aus dieser Zeit und wir lesen ein bisschen was, wir sprechen aber auch über das Buch und dann kommen ein paar Leute, die damals eben unsere Protagonisten, unsere Mitwirkenden, also Shorty Mehrländer, der einer der ersten Gammler von Berlin, der wird dann auch kommen aus seinem altersbetreuten Wohnen in Neukölln anreisen und darauf freue ich mich, die da zu treffen.
Ja, also am Mittwoch präsentieren dann Michael Sontheimer zusammen mit Peter Wensierski in Berlin Stadt der Revolte am Pfefferberg Theater. Los geht's da um 20 Uhr. Danke, dass du vorbeigekommen bist und dann viel, viel Spaß dann am Mittwoch bei der Lesung.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.